Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, auch wenn ich das öfters sage, dass ich einen besonderen Gast oder eine besondere Gästin hier begrüßen darf, so trifft das heute in besonderem Maße zu, denn ich darf den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands begrüßen, Stefan Düll, der ein bisschen ja aus dem Nähkästchen vielleicht plaudert, ein bisschen auch den besseren Überblick vielleicht hat, was so die Lehrerschaft abseits einerseits vielleicht auch vom Gymnasium, aber auch generell auch bezogen aufs Gymnasium so ja über die Digitalisierung denkt, ob es jetzt zu schnell, zu langsam oder wie auch immer so die Stimmungen gerade sind, weil ich kriege das ja nur immer so ein bisschen am Rande mit in unserem Kollegium, wie das ist. Sie kriegen es ja als Schulleiter und dann auch noch über die Verbände mit. Und da war gleich mein erstes Interesse. Das ist jetzt das, was mich am meisten eigentlich interessiert hat. Weil ich das immer so als Gegenwind kriege. In Nordeuropa ist ja jetzt gerade so ein bisschen Stimmungsumbruch, was die Digitalisierung angeht, gerade in Schweden. Und da höre ich immer, ja, wieso machen wir jetzt da überhaupt so einen Stress mit den iPads und so weiter? Das hast du doch gelesen. Sagen die zu mir dann, ja, in Schweden, da wird er wieder komplett zurückgerudert, das können wir uns eigentlich ja sparen, die ganze Arbeit. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern Sie das so mitkriegen, wie da die Stimmung generell ist und auch wie die Position des Verbandes ist, würde mich da mal interessieren.
Also ich habe den Eindruck, dass das, was man aus Schweden hier bei uns wahrnimmt, eine stark verkürzte Darstellung in den Medien ist, denn natürlich machen die kein komplettes Zurück, aber sie waren an dem Punkt dran, dass alle Schüler wohl mit Tablets ausgestattet waren und sie waren an dem Punkt dran, dass sie wohl keine Bücher mehr hatten und mussten dann Lehrgeld bezahlen, wie man so schön sagt. Die waren sehr schnell in der Digitalisierung und haben dabei Dinge aus dem Auge verloren. Es gibt junge Menschen in einer bestimmten Altersgruppe eben, die kommen damit nicht so gut klar, dass sie gleich mit Tablet und dergleichen arbeiten sollen. Das ist sozusagen das Grundschulalter, das ist auch noch die Unterstufe, weil die gesamte Gesellschaft so noch nicht ist. Und weil auch ihre Kindheit, Gott sei Dank, noch nicht so digitalisiert war, dass die da sozusagen aus dem Elternhaus rein in die Schule und zack, schon ging alles wunderbar flutschig dahin. Und so ist es eben nicht gelaufen in Skandinavien. Sie mussten halt feststellen, dass so und so viele Schüler eher gelitten haben und nicht das Potenzial entwickelt haben, das Schule eigentlich aus ihnen rauskitzeln soll. Und deswegen rudern sie dahingehend zurück, dass sie jetzt wieder die Bücher einführen oder verstärkt die Bücher benutzen wollen und dass sie in den jüngeren Jahren die digital gestützten Geräte, sei es privates Smartphone oder auch das Tablet, nur noch für ganz spezifische Momente des Schulunterrichts heranziehen wollen. Das ist aber letztlich nichts, wo man sagen müsste, und deswegen muss man in Deutschland jetzt alles anhalten, stopp, wir gehen wieder auf Null zurück, darum geht es überhaupt nicht. Deutschland ist so ein bisschen zwiegespalten, sage ich mal. Wir haben in der Digitalisierung, waren wir sehr langsam. Ich drücke es mal so rum aus. Und warum waren wir so langsam? Weil Politik uns nicht wirklich unterstützt hat, uns auch nicht die Finanzmittel gegeben hat. Wenn man sich mal anschaut, wie die Digitalisierung in das Unterrichtsgeschehen reingekommen ist, dann stellt man fest, das ist eine Privatinitiative der Lehrkräfte gewesen, denn die haben zu Hause schon mal, damit sie Schulaufgaben, Exen und so weiter und Arbeitsblätter bequem entwerfen können, sich selber die Geräte zugelegt. Und dann haben sie angefangen, das nach und nach, was sie da produziert haben, auch digital im Unterricht einzusetzen über Beamer. Aber außer dem Beamer und dem Rechner, der im Klassenzimmer steht, hat es ja seitens des Sachaufwandsträgers oder sage ich einfach der politisch Verantwortlichen nichts gegeben. Die Lehrer hatten ja keine eigenen Arbeitsgeräte. Und wer zu Hause arbeitet, und das gehört zum Lehrerberuf dazu, dass wir Homeoffice haben, der hat sich das eben alles selber angeschafft. Und ich erinnere mich noch an eine Zeit in den 90ern, wo mir 50-jährige Kollegen erzählt haben, dass sie sich mit dem Computer nicht mehr weiter abgeben werden, weil das bis zu ihrer Pensionierung mit 65 brauchen sie das eh nicht mehr. Gott sei Dank haben auch diese 50-Jährigen dann umgedacht, weil sie festgestellt haben, die Verwendung einer Schreibmaschine für Arbeitsblätter oder für Schulaufgaben ist nicht gerade sinnvoll. Und so ist das Ganze dann privat ins Laufen gekommen und erst mit Corona hat man plötzlich bemerkt, Ups, da wäre doch eigentlich der Dienstherr dafür verantwortlich. Und er müsste dem Sachaufwandsträger das Geld geben, damit die Lehrer selber die Gerätschaften bekommen. Man hat es unter anderem daran bemerkt, die Lehrer hatten zu Hause ihre Desktops, ich nenne es immer die Standgeräte, die waren ja billiger als ein Laptop. Und natürlich gab es da keine Kamera. Und wie mache ich jetzt die erste Videokonferenz ohne Kamera? An der Stelle hat man dann bemerkt, irgendwie sind die Lehrer nicht ausreichend ausgerüstet für die Corona-Zeit. Und dann ging die ganze Diskussion so richtig hoch. Und jetzt haben wir Geräte bekommen. Aber wie gesagt, alles, was wir gelernt haben, haben wir zunächst mal uns selber dadurch beigebracht, dass wir uns ein Gerät gekauft haben, damit gearbeitet haben, gelernt haben und es dann begonnen haben, im Unterricht umzusetzen. Dadurch ging das alles sehr langsam. Auf der anderen Seite ging es auch mit Augenmaß und mit Nachdenklichkeit, keine Schnellschüsse und so. Und insofern ist das, was die Skandinavier jetzt machen, nicht so dramatisch für uns, sage ich mal, weil wir sind eh noch nicht so weit gewesen, bis auf ein paar Schulen, wo schon alle Schüler versorgt sind und im Allgemeinen auch nicht unbedingt die Unterstufenschüler, sondern ab der Mittelstufe aufwärts. Und da gehen wir dann einfach sehr viel, denke ich mal, vernünftiger und überlegter damit um und geben den Kindern immer noch eine analoge Kindheit, wie ich es immer nenne, die nicht zu digitalisiert ist, sage ich mal. Aber ich denke auch, dass in einigen Jahren auch die Kindheit sich so verändert haben wird, dass wir auch in den früheren Jahrgangsstufen die digitalen Geräte flächendeckend einsetzen werden.
Ja, mich hat das auch ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, weil ich in der SZ war, das habe ich mir jetzt gestern nochmal rausgesucht, wann das war Anfang März, dann gab es einen Artikel, dass Lehrer wollen wieder zum Schulbuch zurück. Und da musste ich ein bisschen lachen, weil ich mir dachte, okay, was heißt denn jetzt zurück? Also bei uns gibt es noch ganz normale Schulbücher und ich erinnere mich jetzt nicht, dass wir flächendeckend irgendwie iPads gegen Schulbücher ausgetauscht hätten, aber das bezog sich eben auch auf die Tatsache, dass halt Schweden wieder zurück zu den Büchern will und wir das eben auch wollen. Und es waren ja 89% der Befragten, ich meine, es war vom Bayerischen Philologenverband eine Umfrage. Und da war ich schon baff, weil, wie Sie gerade gesagt haben, wir sind ja noch gar nicht so weit. Also wohin
Nein.
zurück wollen wir denn da? Und das ist schon beachtlich gewesen.
Das steht so auch nicht drin in den Fragen, die man gestellt hat. Wollen Sie zurück zum Schulbuch? Sondern da ging es darum, ob man analoge Mittel wie das Schulbuch oder die Handschrift mit dem Stift, Idealfall Füller, inwieweit man das noch für sinnvoll und richtig erachtet. Und da werden die Kolleginnen und Kollegen sicherlich gesagt haben, ein Schulbuch ist auf jeden Fall förderlich und sinnvoll. Und daraus hat die SZ dann, weil sie diese Skandinavien-Geschichte aufgegriffen hat und weil das natürlich einen Leseanreiz bieten soll, so eine Überschrift hat man draus gemacht, Lehrer wollen zurück zum Schulbuch. Lehrer wollen weiterhin auch Schulbücher. Das ist der entscheidende Punkt. Sie wollen das haptische Erlebnis eines Schulbuches weiterhin haben und sie möchten auch die Möglichkeit, dieses Vorwärts-Rückwärts-Blättern und da eine Einmarke reinmachen und dergleichen. Das möchten sie haben. Und das ist auch absolut nachvollziehbar, sage ich einmal. Ich muss nicht bloß, weil ich ein Tablet habe, grundsätzlich auf Bücher verzichten. Da gibt es keinen ursächlichen Zusammenhang. Eher gibt es da schon wieder die Überlegungen vielleicht eines Sachaufwandsträgers, der sich sagt, ein reines E-Book wäre eventuell billiger als ein Printbook. Oder aber die Überlegung, beides zusammen ist uns zu teuer, wollen wir nicht. Wir zahlen nur das eine und nicht das andere. Das ist natürlich wieder der Punkt. Man möchte Geld sparen. Man möchte wieder Geld in der Bildung sparen. Und digital gestützte Bildung kostet halt Geld. So ist es einfach. Wenn ich alle Schüler ausstatte, wenn ich alle Lehrer ausstatte, dann kostet es Geld. Und oh Gott, wie schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Endlich investiere ich in etwas besonders Nachhaltiges, nämlich in die Bildung junger Menschen. Und natürlich wird das Gerät an sich nicht das Erlernen einer Fremdsprache per se beschleunigen. Es macht es anders. Es macht es vielleicht reizvoller. Dann hat es auf jeden Fall schon einen positiven Effekt. Aber das andere ist, ich bereite eigentlich junge Menschen darauf vor, dass sie außerhalb der Schule und speziell dann auch im Beruf oder im Studium in der Lage sind, diese digitalen Werkzeuge so einzusetzen, dass es effizient ist, dass ich es überhaupt beherrsche, wie ich damit umgehen soll. Und das heißt, ich bringe in der Schule letztendlich bei, wie ich sehr zielorientiert im Hinblick auf Wissenserwerb, im Hinblick auf Wissensmanagement, ich formuliere es mal so, Selbstorganisation und dergleichen mehr und dann letztlich auch berufliche Abläufe, wie ich das sozusagen über Schule vermittle. Das Private fürs Freizeitverhalten, das machen sie sowieso. Da muss Schule gefordert auf der Metaebene auf die Risiken hinzuweisen oder darauf hinzuweisen, wie diese Algorithmen beispielsweise bei den sozialen Plattformen von der Grundidee funktionieren, warum ich mich dann plötzlich in einer Blase beispielsweise be bewege oder auch Hinweise darauf, dass ich, wie ich mit den Daten anderer Menschen und mit den eigenen Daten im Netz umgehen soll. Das ist dann auch wieder Aufgabe von Schule. Aber wie ich zocke, game und dergleichen mehr, das muss ich letztlich niemandem mehr groß beibringen. Das kommt über das Freizeitverhalten ohnehin.
Ja, mein Eindruck ist halt, dass es also nicht so verstanden wird, dass es parallel läuft. Also, wie Sie ja gerade gesagt haben, mit den Büchern und den Tablets, sondern dann schon oft so verstanden wird, dass wir irgendwas ersetzen wollen. Wir wollen das Heft ersetzen durch das iPad, wir wollen das Buch durch das E-Book ersetzen und irgendwann ersetzen wir den Lehrer durch die KI und was weiß ich. Also, da spielen irgendwie ganz negative Gefühle mit rein. Und ich weiß jetzt nicht, woher das kommt. Vielleicht ist es auch Angst. Weil wenn ich natürlich die Angst habe, dass ich diese 50%, ja, wenn es nebeneinander läuft, nicht leisten kann, sondern nur noch mit meinen anderen 50% da vorne stehe, dann kann ich das zwar nachvollziehen, aber so dieser komplette Gegenwind, der einem nicht überall und nicht mit jedem, aber schon immer wieder entgegenschlägt, wenn es um die Einführung der iPads geht, wenn es um das Nutzen von digitalen Tools geht. Wir haben ja einige bei uns, die wir jetzt nutzen dürfen, dank auch dem Landratsamt, die das finanzieren, dann ist es schon immer beachtlich, wie viele einfach sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, macht es nicht besser. Und wie stellt man sich das vor, dass man da den Lehrerinnen und Lehrer, Kolleginnen ja einen Anreiz gibt oder man kann die Leute ja nicht zwingen dazu, sich damit auseinanderzusetzen, wobei das, sondern finde ich, in dem Lehrerbereich was Besonderes ist, in Firmen, wo ich als Student gearbeitet habe oder so, da wurde halt ein neues Programm eingeführt, gab es eine Einführung und so, jetzt mach's. Fertig.
Vom Prinzip her geht es beim Lehrer ganz genauso. Jetzt sollen wir uns mal bitte schön ehrlich. Wir sind Beamte, wir haben einen Dienstherrn und wenn der uns die Weisung gibt, dass ab sofort alle Schüler ein Tablet besitzt und dass mit diesem Tablet zu arbeiten ist, dann kann ich das letztendlich so auch erwarten, dass es umgesetzt wird. Aber, und das ist der entscheidende Punkt in einer Firma, ich lege fest, ihr benutzt dieses Programm, ich lege fest, ihr habt die und die Geräte und ich habe da nicht nur ein Gerät für euch, ein Tablet, das ihr dann von A nach B, von B nach C und so weiter tragen könnt, sondern ihr habt dann auch noch einen zweiten Bildschirm, ihr habt noch die Peripheriegeräte etc. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und während eurer normalen Arbeitszeit stelle ich euch frei, damit ihr jetzt Fortbildungen besucht. Und die sind haarklein darauf ausgerichtet, dass ich dann die Sachen vernünftig benutzen kann, dass ich mit der Software klarkomme. Und das unterscheidet sozusagen die Wirtschaft draußen von uns, weil wir zu gewissen Graden ja diesen Wildwuchs auch haben. Wir Lehrer machen vieles schon, bevor wir es angewiesen bekommen. Das heißt, wir haben unsere persönlichen Abläufe, unsere persönlichen Präferenzen auch, was Zusatzprogramme angeht. Jetzt lasse ich mal so Betriebssystem und den Office-Bereich weg, egal von welchem Anbieter, sondern ich nehme jetzt zusätzliche Spezialgeschichten. Wir sind es gewohnt, unsere Filme selber auszusuchen, etc., die wir im Netz finden und das dann einzustellen und mit den Schülern zu bearbeiten. Da wollen wir diese Freiheit wollen wir nicht eingeschränkt bekommen, aber wir wollen gern zusätzlich Freiheit, was Ressourcen angeht. Und das ist Zeitressource. Wir müssten eigentlich hergehen und sagen, alle Lehrer, egal welche Schulart, bekommen ein komplettes Schuljahr, zwei Unterrichtsstunden weniger. Dafür bietet ihnen aber der Freistaat Bayern ein Fortbildungsprogramm der Spitzenklasse. Er bietet jetzt schon sehr Gutes, aber ich muss die Zeit dafür finden. Und dafür müsste ich eigentlich die Unterrichtspflichtzeit für alle um, sage ich mal, 2 Wochenstunden reduzieren.
Ja, das war ja also ich weiß nicht, ob das stimmt, das hatte ich mal gehört, dass das in skandinavischen Ländern schon so üblich war, dass man Zeit bekommen hat, sich mit unter anderen Inhalten in sozialen Medien, mit den neuesten Influencern, mit YouTube-Videos auch auseinanderzusetzen, um überhaupt mitzukommen, was ist gerade im Trend, wo sind gefährliche Geschichten gerade auf TikTok unterwegs. Wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das wahr ist. Das hat mir mal so, hat mir mein Cousin, glaube ich, mal erzählt, dass das so ein bereitgestelltes Zeitkontingent da gibt, weil der war schon mal in Skandinavien und bei uns waren auch schon welche in Schulbesuchen und da war das wohl so, dass Lehrer halt einfach da tatsächlich von ihrem Stundendeputaten Zeitraum frei bekommen haben, um sich, wie kontrolliert ist, weiß ich nicht, aber zumindest auf dem Papier Zeit hatten, sich damit auseinanderzusetzen. Auch die Diskussion hat man bei uns, weil es schon meiner Ansicht nach wichtig ist, auch da ein gewisses, ja, ich sag jetzt mal so eine Grundinformation auch immer wieder bereitgestellt zu bekommen. Was läuft denn eigentlich gerade bei den Kids? Es gibt ja auch durchaus gefährliche TikTok Challenges und die gehen an uns oft sowas von vorbei, erst dann, wenn es zu spät ist oder wenn was passiert oder es im Spiegel steht und dann läuft es aber schon 3 Monate und haben da gar nichts so mitbekommen. Ne? Das ist also wirklich.
Gut, da werden wir den jungen Leuten immer irgendwie hinterherhinken. Also natürlich gibt es den ein oder andere Lehrkraft, die auf den sozialen Medien ganz aktiv unterwegs ist, aber die ist eher die Ausnahme, dass die dann auch weiß, was sich gerade da wieder Neues tut. Und auch hier muss man sehen, so eine Lehrkraft bewegt sich auch ganz schnell in einer ganz anderen Blase als die jungen Leute. Ja, die Interessen sind unterschiedlich, die Lebensumstände sind unterschiedlich und schon bin ich in einer Blase drin, sozusagen der 30-Plus-Leute und nicht mehr in der Blase der 12-Plus-Leute. Das muss man sehen. Nochmal kurz zu Skandinavien. Die haben natürlich solche Freiräume geschaffen in Zeiten, wo sie eine gute Lehrerversorgung hatten. Diese gute Lehrerversorgung hatten wir schon mehrfach, sage ich mal. Da hatten wir das sogenannte Überangebot an Lehrkräften. Und genau in der Phase hätte man diese jungen Leute einstellen sollen und dafür die anderen entlasten, um IT-technisch weiterzukommen. Ja, und das hat man nicht getan. Man hat nur gesagt, wir haben jetzt genauso viele Leute, wie wir brauchen. Und deswegen, ich habe hier ja ein Studienseminar. Ich habe 30 Leute wurden jedes Jahr fertig damals, 2014, 2015, 16, 17. 30 wurden fertig, zwei haben eine Staatsstelle bekommen. Das muss man sehen. Man hat die anderen nicht eingestellt. Hätte man solche Leute eingestellt, hätte man alle anderen entlasten können und hätte sagen können, okay, nutzt die Zeit für dieses oder jenes. Das kann man auch dann systematisieren. Wir machen auch das entsprechende Angebot. Aber da war man noch nicht so weit, schon gar nicht politisch so weit. Und sag's mal ganz böse, ohne Corona wären wir auch nicht da, wo wir jetzt schon sind. Das muss man schon auch sehen. Corona hat hier den Fokus auch der öffentlichen Berichterstattung so drauf gelenkt, dass man zum ersten Mal begriffen hat, dass alles, was digital hier läuft, eine Privatinitiative von Lehrern ist. Und mehr als ein Beamer und ein Rechner im Klassenzimmer gab es nicht, wenn es überhaupt den Rechner im Klassenzimmer gab. Und man nicht den Beamer von draußen reinrollen musste, also, so wie man früher den Overhead-Projektor in der Anfangszeit reingerollt hat, bis dann irgendwann die Klassenzimmer flächendeckend ausgestattet waren. Also das muss man sehen. Wir waren da sehr langsam, was der Sicht, was die Politik und eigentlich damit der Steuerzahler bereit war zu finanzieren. Das ging jetzt schneller. Aber jetzt haben wir schon wieder den Punkt, dass man dann drüber nachdenkt, naja, nur E-Books wäre billiger als die Hardcover-Books und die müssen auch immer wieder erneuert werden, diese Hardcover Books und das ist ja gar nicht so gut, kostet ja schon wieder was. Und natürlich denkt man drüber nach, wie man Lehrer gegebenenfalls ersetzen könnte, speziell in der Oberstufe oder auch so Ideen wie zweimal die Woche hat man 2 Stunden in der Früh, wo der Schüler sagen kann, er kommt zum Unterricht oder er kommt nicht. Mache ich das in mehreren Klassen, kann ich die wenigen, die noch kommen, über weniger Lehrer zusammenfasst, spare ich mir sofort einen Lehrer ein. Oder wie man es in Sachsen-Anhalt macht. Einen Tag in der Woche in 9 Schulversuchsschulen, meistens Freitag, findet kein Unterricht vor Ort statt. Die Schüler sollen sich die Sachen selber beibringen auf digitaler Grundlage. Ja, wunderbar. Da geht es nur ums Lehrer einsparen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da kann ich schon ein bisschen Dinge ausprobieren, aber letztlich geht es um Einsparung von Lehrern, weil wir die momentan zu wenig haben. Wir haben sie zu wenig im Gymnasium, wir haben sie zu wenig in der Mittelschule und auch die Realschule. Ich nehme jetzt mal nur Bayern. Haben kaum mehr Lehrer und die Grundschulen, bei denen wird es in 2 Schuljahren besser werden.
Okay. Ja, beim Lehrermangel kommt jetzt immer wieder das Thema KI mit rein, wo man sagt, naja, vielleicht kann man da sowohl die Lehrer entlasten, über ja, Entbürokratisierung oder eben auch Tutorsysteme, intelligente Tutorsysteme, die man quasi in den Unterricht zwischenschalten kann oder auch mal, wenn Schüler für sich arbeiten. Da ist es wieder ähnlich bei der Erfahrung mit der KI wie bei allgemein bei der Geschichte rund um die Digitalisierung. Ich habe jetzt auch nur auf anderen Podcasts gehört, wie groß der Gegenwind da teilweise ist. Also auch hier ist ja über die Hälfte der Lehrerkolleginnen und Kollegen, laut NRW-Umfrage, glaube ich, auch auf LinkedIn lief die, völlig dagegen, dass man KI in den Unterricht einbaut. Ganz im Gegenteil, man soll die Finger davon lassen. Und dem entgegen, diese Vodafone-Stiftung zum Beispiel, die Umfrage gemacht hat, was sich eigentlich Kinder und Eltern wünschen, und dann fast 80% der Eltern und Schülerinnen und Schüler gesagt haben, wir wollen unbedingt was über die neuen Technologien, weil wir glauben, dass wir die brauchen. Und jetzt kommen ja zwei Sachen zusammen. Einerseits brauche ich eine Plattform, wo die KI läuft, also ein iPad oder irgendein digitales Endgerät. Und ich brauche aber natürlich schon auch einen Lehrer oder eine Lehrerin, die entsprechend mir oder mit der Klasse, mit mir, erstens mal darüber spricht, wie muss ich das überhaupt handhaben, und zweitens einmal überhaupt auch die Möglichkeit gibt, sowas in der Schule auch zu nutzen. Da sind ja Datenschutzprobleme ja auch noch da. Das heißt also, so ganz einfach ist es nicht. Aber da prallen ja schon wieder, nachdem das bei der normalen Geschichte mit iPad schon war, schon wieder zwei Welten aufeinander.
Also da ist wieder vermutlich der Punkt mit dabei. Lehrern fehlt vielfach die Zeit, sich mit den Dingen näher zu beschäftigen. Da gibt es dann auch Ängste. Will ich mich bei dieser oder jener Software tatsächlich anmelden mit meinen wirklichen Daten und so? Also da sind Berührungsängste da, weil man ja bei uns in Deutschland Dinge auch immer gerne erstmal von der Risikoseite aus betrachtet, von der Gefahrenseite aus, und nicht so sehr die Chancen sieht. Und dann kommt schon auch der Punkt, auch wir, wieder der Dienstherr, müsste jeder Lehrkraft die entsprechenden KI-Möglichkeiten zur Verfügung stellen, und die unterscheiden sich. Für einen Deutschlehrer würde ich vielleicht eine ganz andere Software benutzen, nicht bloß vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich eine andere Software benutzen als jetzt als Fremdsprachenlehrer. Da brauche ich wieder was anderes. Und dass die Kollegen in der Kunst eher etwas benötigen, was mit Bild- und Grafikgestaltung und Ähnlichem zu tun hat, ist ja eigentlich auch klar. Und wo hat der Dienstherr uns das zur Verfügung gestellt? Was da momentan an Angeboten da ist, das sind Tropfen auf den heißen Stein, sage ich mal. Und nur für diejenigen, die gerade die Zeit finden, sich in die Fortbildung zu begeben. Da gibt es ja Phobis beispielsweise. Das kann jeder Schulleiter über die Bayern Cloud für seine Schule freischalten. Und dann können die Lehrer damit letztlich sich ausprobieren. Allerdings auch nicht gleich direkt über Bayern Cloud, sondern da brauche ich dann einen anderen Link, mit dem kann ich mich dann wieder mit meinen Daten von der Bayern Cloud anmelden. Sehr originell gedacht. Und dann kann ich damit arbeiten, und ab einem gewissen Punkt sagt dann das Ding, die Software immer, und jetzt sind Sie begrenzt, mehr geht nicht. Wenn Sie weitermachen wollen, wenden Sie sich doch bitte freundlich an Ihren Sachaufwandsträger. Ja, so kann es ja nicht laufen, oder? Und gleichzeitig müssen die Kollegen aber letztlich sich sehr wohl damit beschäftigen. Das geht nicht anders. Aber jetzt sind wir gerade im Wildwuchs, wie ich das immer nenne. Früher hatten wir diesen Wildwuchs der Digitalisierung auf Seiten der Lehrer auch. Dadurch kam das Digitale in den Unterricht. Und jetzt haben wir den Wildwuchs, was KI angeht, auf Seiten der Schüler. Und da gibt es diejenigen, die schon recht versiert im Umgang damit sind, und dann gibt es mutig, sage ich mal, und dann gibt es diejenigen, die da sehr zurückhaltend sind. Ja, und unter Lehrern verhält sich es eigentlich ähnlich wie unter der Schülerschaft. Da gibt es solche, die schon jetzt weit vorne sind, und da gibt es diejenigen, die noch abwarten und schauen und die Ressourcen gerne haben möchten und das alles irgendwie auch offiziell haben möchten. Datenschutzrechtlich natürlich auch einwandfrei, denn ich möchte ja nicht, dass die Software mit den Daten meiner Schüler lernt oder mit meinen persönlichen Daten. Das ist ja genau das Problem an der Sache. Das möchte man ja vermeiden. Und da ist der Dienstherr momentan, finde ich, sehr langsam. Da müsste schneller sein, obgleich es viele Fortbildungsangebote gibt. Aber es ist noch immer nicht so, dass es heißt, Sachaufwandsträger, fragt eure Schulen ab, welche Software sie haben wollen. Wir zahlen euch das. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Denn, so mein Eindruck, alle warten ab, wann sagt der Bund, dass er den Digitalpakt 2.0 auf den Weg bringt. Dann will man das wohl aus diesen Mitteln mitbezahlt bekommen. Und insofern bewegt sich kein Sachaufwandsträger, und unser Dienst der Freistaat Bayern bewegt sich da auch nicht. Alle warten und warten und warten und die Schüler, die laufen gerade an uns vorbei. Und jetzt müssen wir Lehrer mal wieder auf privater Basis im Großen und Ganzen loslegen. Wir schauen meistens nach kostenfreien Produkten und wenn sie was kosten, der eine ist bereit, es zu investieren, der andere nicht. Und aus dieser Gemengelage heraus erklärt sich dann schon, warum so und so viele Lehrer sagen, sie wollen das gar nicht im Unterrichtsbereich haben, weil da ist noch zu viel Unsicherheit und Unwägbarkeit dabei.
Ja, dieser Digitalpakt 2.0, da habe ich gestern nochmal die ganzen, ein bisschen recherchiert. Also da ist ja nichts Konkretes bisher. Da war ja nur vom Startchancenprogramm die Rede und in irgendeiner Plenarsitzung haben sie da diskutiert über das, über den Digitalpakt 2.0, aber also was Konkretes gibt es noch nicht, oder? Also.
Nein. Also er hätte ja eigentlich 24, eigentlich hätte 24 schon losgehen sollen, dass man wieder Mittel beantragen kann. Jetzt wollen sie 25, wo langsam aber sicher das ermöglichen. Das heißt, man muss jetzt im Verlaufe dieses Kalenderjahres an den Punkt kommen, dass man überhaupt die gesetzlichen Grundlagen schafft. Dann wird man 25 das in Kraft treten lassen. Dann wird man ab 25 die entsprechenden Anträge stellen können. Die werden dann rauf und runter bearbeitet. Also da ist Bürokratie pur damit verbunden. Das ist auch einer der wenigen Punktartikel im Grundgesetz, wo quasi drinsteht, dass man dafür die nötigen Papiere liefern muss. Also das kann man, ich habe den Text nicht mehr genau im Kopf, aber da geht es wirklich darum, da wird sozusagen darauf hingewiesen, ach ja, im Übrigen, wenn ihr die Kohle haben wollt, dann machen wir das über Bürokratie.
Ja, das war auch letztes Mal auch so. Und dann hatten wir ja teilweise die Sachaufwandsträger eigene Angestellte extra nur für die Verarbeitung von den Anträgen eingestellt. Also die sich das leisten wollten.
Das ist ein Phänomen, nicht bloß in Deutschland, das ist allgemein ein Phänomen, schaffst du eine neue Option, ich nenne es mal so, ein neues Angebot, einen neuen Bedarf, dann brauchst du entsprechend Personal. Und so ist es auch, wenn ich dann in diesem Bereich Anträge stellen möchte, dann muss ich mich ja an die Schulen wenden. Die Schulen machen ihre Medienkonzepte, ihre Digitalkonzepte, reichen die beim Landratsamt irgendwie ein, weil ging ja letztlich dann noch digital. Und dann wird das alles angeschaut und auf der Basis wird dann war auf der höheren Ebene beantragt. Dann geht es auf die Landesebene beantragt dann beim Bund und irgendwer beim Bund schaut sich das Ganze auch nochmal an. Naja, und man weist dann nicht einzelne Gelder zu, sondern große Tranchen. Das heißt, für die großen Tranchen muss ich so und so viele Schulen oder Landkreise schon mit abgearbeitet haben und abgefrühstückt haben. Das zieht sich und dafür brauche ich Personal. Ja, der Rechtsstaat sieht vor, dass es nicht allzu leicht ist, öffentliche Mittel zu bekommen. Das sind Steuergelder, mit denen soll man sparsam umgehen. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann ich das trotzdem berücksichtigen mit der Sparsamkeit, wenn ich das Verfahren eben vereinfache. Und beim letzten Digitalpakt, da war es von meinem Empfinden als Schulleiter so, musste ich erstmal quasi begründen, warum wir an den Schulen irgendwas digitalisieren wollen. Das ist ja absurd gewesen irgendwie. Was wollen die jetzt von uns da eigentlich? Wollen die wirklich erklärt wissen, dass es vernünftig ist, eine Textverarbeitung zu benutzen und Präsentationsprogramm und dass man das nicht mehr mit dem Filzstift auf ein Plakat draufmalt? Wollen die das wirklich von uns begründet wissen? Und so kam mir das beim Digitalpakt 1 vor. Und das mussten alle Schulen machen, alle Sachaufwandsträger liefern und die lieferten es nach oben. Naja, das kostet Zeit. Deswegen sagt der Bund auch, Digitalpakt 1, ihr habt ja noch gar nicht alle Gelder abgerufen. Slow. Ja. Das liegt dann zum Teil daran, dass die Ausschreibungen noch für die Gerätschaften und so laufen. Das geht, das dauert ja auch. Das Ausschreibungsverfahren ist ja nichts, was ich mal ratzfatz so nebenbei erledige. Das kann ich auch erst beginnen, wenn man mir gesagt hat, ich kann die Mittel eigentlich haben. Und erst dann, wenn das alles gelaufen ist, dann kann ich die Mittel auch abrufen, wenn die Leistung erbracht worden ist, wenn die Rechnungen da sind. Stattdessen, das hält man das den Ländern jetzt vor, ihr habt ja noch gar nicht alles abgerufen. Naja.
Aber trotzdem braucht es
den 2.0 Digitalpakt.
Tatsache ist aber ja, dass, also ich meine, 2028, oder? Dann ist die Vollausstattung ja geplant.
Mit und Schülergeräten,
was, ja. Ja, aber und mit was drauf? Also das war so ein bisschen auch die Frage bei uns, dass die Kolleginnen und Kollegen gefragt haben, ja gut, Geräte schon, aber wenn das so läuft wie bisher, dass die Schülerinnen und Schüler irgendwelche kostenlosen Apps haben und also sowas wie Phobis, gut, wir, also bei uns ist das anders, da hat das Landratsamt quasi uns mal quasi so ein Testjahr, so ein Testablauf, ja, mal ja, gesponsert. Also wir haben das jetzt gerade. Und ja, dennoch, also wie stellt man sich das vor? Also wir kriegen Geräte, okay, passt. Und dann müsste aber ja der Digitalpakt 2.0 kommen und dann werden wir sagen, okay, das bräuchten wir, das bräuchten wir, das bräuchten wir. Und dann ist das Gesamtpaket ja da. Also nur die Geräte ist für mein absoluter Albtraum, weil dann die Schüler ja überhaupt nicht die Sinnhaftigkeit erkennen. Dann läuft es wie zur Zeit. Man daddelt halt, man surft ein bisschen und ja.
Also das Ziel muss logischerweise sein, dass das, was an den Schulen quasi als Standard eingeführt ist, und das ist durchaus ja unterschiedlich zwischen den Schulen, dass das fortgesetzt werden kann. Es kann nicht sein, dass jetzt der Freistaat Geräte ermöglicht für jeden Schüler und sagt, ja, aber das und das, was ihr da bislang benutzt habt, da geht gar nichts mehr. Ihr habt es zwar mühsam alles entwickelt, ihr habt da eure Abläufe etc. Das ist alles ganz toll und so, aber ab sofort ist das verboten. Also das glaube ich auch nicht, dass der Freistaat den Weg wählen wird. Und ich sehe da auch einen gewissen Punkt drin, dass sie sagen, die Schülergeräte werden nicht vom Freistaat Bayern gestellt, sondern er zahlt einen Zuschuss für die Geräte. Nur diejenigen, die sagen, mit dem Zuschuss kommen sie nicht weit, weil ihnen fehlt das Geld, dafür gibt es dann Leihgeräte. Aber ansonsten sind das ja Geräte, die die Schüler administrieren, so wie sie lustig sind, sage ich einmal. Und deswegen. Da lese ich daraus eine gewisse Offenheit dafür, dass man das, was an Schulen sich bewährt hat, an Software und was man fortführen möchte, dass man das weiterhin nutzen kann. Die
Ja, das ist
Einschränkung
ja.
ist eher über die Lehrerdienstgeräte, mit denen ich verschiedene Dinge nicht machen kann. Ich kann nichts drucken, da kann man natürlich sagen, wozu willst du noch was drucken? Wir machen doch eh nur noch alles digital. Mag so sein, aber meine Schulaufgaben mache ich im Moment noch nicht digital. Also manchmal denkt sich die Politik schon etwas wie im Science Fiction so ungefähr, was noch lange Zeit nicht so einfach umzusetzen ist, weil man da noch viel mehr Geld dann investieren müsste, um beispielsweise Prüfungsmöglichkeiten zu schaffen, wo ich digital meine Prüfung schreibe, aber der Unterschleif nicht möglich ist. Und so weit sind wir noch nicht. Das wird irgendwann kommen, ganz klar, bin ich überzeugt. Wird auch eine gewisse Erleichterung geben, aber in der Umstellungsphase brauchen wir schon wieder die Ressourcen, um zu lernen, wie man das macht und wie man damit agiert. Und das ist immer das bei diesen ganzen technischen Geschichten. Es fehlen uns die Ressourcen, um uns darauf einzulassen und damit zu systematisch einzuarbeiten in diese Sachen.
Ja, gefühlt ist es schon so, dass die Eltern eigentlich, zumindest ist es bei uns so, das Gefühl, nichts dagegen haben, dann auch das mitzufinanzieren, die Geräte, wenn sie dann auch das Gefühl haben, dass der Einsatz sinnvoll ist. Und da finde ich, da scheitert es halt dadurch dran, dass man sagt, naja gut, also für einen sinnvollen Einsatz brauchen wir entsprechende E-Book-Lizenzen, dann brauchen wir Lizenzen für KI, dann brauchen wir Lizenzen für ein, zwei andere Sachen auch noch. Und da glaube ich, da stößt man dann schon auf Gegenwehr, wenn das dann so heißen würde, ja gut, dafür sammeln wir jetzt auch nochmal Materialgeld ein, weil das ist auch so ein bisschen so ein Thema Materialgeld oder wofür ist das jetzt? Ihr kopiert doch nichts mehr. Also wir haben schon so einen Umbruch, wo man sagt, naja, da kommen zwei Welten jetzt aufeinander.
Das ist bei uns ganz genauso hier. Wir haben eine Bring-Your-Own-Device-Klassen. Und diese Bring-Your-Own-Device-Klassen, die sagen natürlich auch, warum sollen wir dieses Materialgeld noch zahlen? Das brauchen wir nicht mehr. Ja, das ist ganz klar, dass diese Diskussion noch mehr Fahrt aufnehmen wird, wenn es die Geräte gibt. Gleichzeitig müssen wir natürlich schon sehen, wir müssen auch gewisse analoge Dinge weiterlaufen lassen. Wie man so schön sagt, alles mit Augenmaß. Alles mit Augenmaß und nichts überstürzen. Und natürlich müssen wir schauen, dass wir die Eltern nicht über Gebühr mit belasten finanziell. Das steht uns nicht zu. Wenn man anschaut, was eine Familie in einem Verlauf eines Schuljahres an Geld an die Schule zahlen soll, das ist heftig. Das ist ja von der Lektüre über den Wandertag, über die Klassenfahrt und dann noch Materialgeld. Da kommt sehr viel Geld zusammen, muss man wirklich sagen. Sehr viel Geld. Und dann vielleicht noch ein Digitalobolus für irgendwelche Lizenzgebühren. Das geht so einfach nicht. Da muss es andere Lösungen geben. Und letztlich muss der Staat ordentlich Geld in die Hand nehmen. Ich spreche immer vom Doppelwumms. Das heißt, Bund und Länder müssen sich zusammentun und die müssen zusammen. Eigentlich ist es sogar ein Dreifachwumms. Die Kommunen haben ja schließlich auch einen Auftrag und haben ja auch eigene Finanzmittel. Es ist ein Dreifachwumms. Die müssen zusammen 200 Milliarden auftreiben. Davon sind allein 50 Milliarden nur für die Sanierung von Schulgebäuden. Dann natürlich muss ich reinrechnen, wie viele Milliarden ich benötige, um zusätzliche Lehrer, denn die brauche ich. Die brauche ich oft, ganz klar. Und die zusätzlichen Lehrer muss ich bezahlen. Auch das ist so ein Punkt, der gehört da rein in die 200 Milliarden. Und in die 200 Milliarden gehört dann die grundsätzliche Digitalausstattung einer Schule rein. Ja, das ist ein ordentlicher Batzen. Das ist mir klar. Aber ganz ehrlich, die Bildung ist der Bereich, wo wir bislang immer am wenigsten bereit waren zu investieren, auch wenn es in den Haushalten der Länder riesig rauskommt im Rahmen des Föderalismus, weil die Kulturhoheit der Länder und damit der Bildungsauftrag der Länder halt dazu führt, dass das der größte Posten ist. Aber ganz ehrlich, da gehört noch viel mehr Geld hinein.
Na ja, gut, die Lehrer einzustellen ist das eine, aber die Lehrer auszubilden ist natürlich dann noch was anderes, weil ich habe nicht so das, ich habe es jetzt nicht direkt mitbekommen, ist auch alles mehr so über Ecken und angelesen, dass sich da noch nicht so wahnsinnig viel getan hat in der Richtung, dass man sagt, also in der Ausbildung jetzt im Staatsexamen 2, ne, Referendariat oder auch vorher, man überlegt dies und jenes. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da die Digitalexperten die Universität verlassen und da mit neuen Unterrichtsmethoden, die ich jetzt nicht kenne oder die ich nur vom Hörensagen gehört habe, jetzt kommen, sondern es ist einfach ähnlich, so wie ich die Erfahrungen halt hatte, so höre ich die auch wieder.
Naja, jetzt müssen Sie mal sehen, am 14. November wurde ein KMS veröffentlicht, Modulplan Digitale Bildung, der Orientierungsrahmen. Und das gilt für die zweite Phase der Lehrerausbildung, fürs Referendariat und bis zum zweiten Staatsexamen sollen also die jungen Leute jede Menge Module absolvieren zum Themenbereich digitale Bildung. Also sowohl auf der Metaebene als auch auf der konkreten Anwendungsebene. Insofern passiert da sehr wohl etwas in der Ausbildung. Allein schon deshalb ist ein zweijähriges Referendariat auch heutzutage immer noch eine sehr sinnvolle Geschichte, weil ich in diesen 2 Jahren eben erstens diesen Modulplan abarbeite und zum anderen eben auch ganz konkret in der Praxis die Sachen anwende und dazulerne. Insofern würde ich das gar nicht so schlecht sehen. Ich glaube, in der Lehrerausbildung machen wir eine ganze Menge in dem Bereich. Aber, und das ist ja das, worüber wir nachdenken müssen, wie lange dauert es denn, bis ein 80-köpfiges Lehrerkollegium komplett ersetzt wurde durch Referendare, die seit, sage ich mal, die ab September 2023 fertig geworden sind. Das dauert ja Jahrzehnte, hätte ich beinahe gesagt. Das heißt, wir dürfen nicht allein darauf vertrauen, dass die neuen Lehrer, die neu ausgebildeten Lehrer das können. Wir müssen die, die schon da sind, die Stammlehrkräfte, die, die im System drin sind, die müssen wir fortbilden, die müssen wir weiterbilden in diesem Bereich. Da müssen wir ganz, ganz viel Kraft reinstecken und Ressourcen reinstecken. Und ich bin ja ehrlich, ich schaue mir das ja an, was Dillingen beispielsweise bietet. Und da muss ich wirklich sagen, das ist schon großartig, was die jede Woche da machen. Und ich sehe auch die schulinterne Lehrerfortbildung. Wir haben jetzt 2 Fortbildungen hier im Haus. Das sind jeweils von 30 Leuten besucht worden zur KI. Und dann gab es noch allgemein zur KI, zu Large Language Models. Und wir haben noch eine weitere Fortbildung gehabt, Large Language Models im Bereich der modernen Fremdsprache, auch eine schulinterne. Wir haben auch so 20 Leute teilgenommen. Das ist schon, also das Interesse ist da und die Fortbildungen sind da. Jetzt brauche ich nur noch die entsprechenden Lizenzen, dann kann ich so richtig durchstarten. Und das muss ich dem Stammpersonal eben ermöglichen. Ich kann mich nicht auf die Lehrerausbildung allein verlassen. Das dauert viel zu lang, bis die Lehrerkollegien komplett durch neue Leute, durch neu ausgebildete Leute ersetzt sind.
Ja, das ist auch mein Eindruck, gerade bei Dillingen. Also ich bin jetzt ja die Woche wieder bei der KI-Tagung dabei, ab morgen, und war letztes Jahr auch bei der erweiterten Realität, also ums VR, AR und so weiter ging. Und das Interesse ist groß, aber man kriegt natürlich, und ich bin mal gespannt, wie es hier jetzt ist, Sachen gezeigt und die so weit in der Zukunft sind, behaupte ich jetzt mal, von dem normalen Unterricht. Da wagt ja noch gar keiner drüber nachzudenken, eine VR-Brille im Unterricht, also wer hat sowas? Ja, ich meine, klar, im Landratsamt, ich kann mir das ausleihen, das ist alles super, aber ich habe mir noch keine Möglichkeit, das irgendwie fest in meinen Unterricht zu integrieren, weil das ist ja auch Glück, ob ich die bekomme oder nicht. Ich habe es auch schon mal nicht bekommen und dann ist halt vorbei. Dann passt es halt also schon wieder nicht mehr rein. Und ja,
das man ist muss darüber nachdenken, und das mache ich jetzt hier für unser Haus, es wird ja generalsaniert und dann wird es neu ausgestattet. Die beiden klassischen EDV oder IT-Räume, die braucht es in der Art nicht mehr. Wenn die Schüler ihr eigenes Gerät haben, dann kann ich sie mit diesem Gerät arbeiten lassen. Wenn ich der Meinung bin, dass sie eine spezielle Tastatur dabei nutzen sollen, dann muss ich halt als Peripheriegerät eine externe Tastatur anschaffen und dann wird das an ihr eigenes Gerät angeschlossen und dann können sie da zum Beispiel das Zehn-Fingersystem erlernen. Das kann ich ja alles machen. Aber ich brauche doch nicht mehr den Computerraum, wo ein Bildschirm an jedem Arbeitsplatz steht, ein Standrechner und so weiter. Das brauche ich alles nicht mehr. Ich muss diese Computerräume völlig neu denken. Ich brauche einen Raum, den ich für verschiedenste Zwecke nutzen kann, die mit Digitalität und Digitalisierung zu tun haben. Und das heißt, ich nehme das vom Arbeitstitel, nenne ich das Digitallabore. Und da habe ich mir eins überlegt, einen Raum würde ich mir wünschen mit Greenscreen und mit dem entsprechenden Multimedia-Rechner für die Videobearbeitung und für die Audiobearbeitung. Und dann die entsprechenden Videokameras, VR-Brillen und dergleichen mehr. Und das heißt, man wird die Altgeräte, die man hat, wenn die nach 5 Jahren ausgenudelt sind, dann wird man die nicht mehr ersetzen, sondern man wird in was völlig Neues investieren, nämlich in Kameras, Multimedia-Rechner, Greenscreen, Entschuldigung, Greenscreen und die VR-Brillen und dergleichen. Das muss man einfach neu denken. Und den anderen Raum habe ich mir eher so überlegt, der wird wohl neben dem Werkraum für Kunst liegen, dass man da auch sowas in der Richtung von Fabrication Laboratory machen kann. Also sprich, dieses Digitallabor ist mehr die saubere Abteilung des Ganzen und der Werkraum ist eher mal die schmutzige Abteilung. Je nachdem, in welche Richtung es eher geht, wird die Installation, ich nenne es die Maschine, was immer es sein mag, in dem einen oder im anderen Raum zusammengestellt. Ja,
Ja,
und
das.
damit kann ich entsprechende
Ja.
Moderne Dinge auch im
Ja.
Kunstunterricht machen. Und dafür brauche ich eben auch einen Digitalraum und nicht den klassischen Kunstraum. Und insofern würde ich mir denken, statt zwei klassische EDV-Räume, zwei Digitallabore, eins in die Richtung des eher künstlerischen mit Lichtinstallationsmöglichkeiten und was es da alles gibt und das andere mehr VR, AR, Video.
Ja, das geht genau in meine Richtung. Also wir haben ja so ein Makerspace, mit habe ich mit einem Kollegen zusammen und da ist genau das so gemacht. Also da haben wir unseren Greenscreen und Video und Foto ist auch noch mit dabei, das Fotolabor und 3D-Drucker und Lasercutter und so weiter, aber dann halt alles
Die
in einem
3D-Drucker habe
Raum.
ich noch gar nicht erwähnt, genau.
Ja, der muss dazu, ja, auf alle Fälle. Und ja, das wäre natürlich klasse, wenn man solche Räume so umtitulieren könnte, weil nicht jede Schule hat die Raumkapazitäten für solche zusätzlichen. Wäre es ja dann in dem, wenn der Computerraum bleibt, für solche
Wenn er
zusätzlichen
bleibt, aber
Räume.
macht er noch
Genau, ja,
Sinn?
wenn, ja eben. Ja, ich habe das gar nicht so gedacht bisher. Also ich habe da gar nicht so,
Was
wir
machen
haben
wir
ja
in
einen
dem
Neubau.
Computerraum?
Ja, wir haben ja auch einen Neubau und gut, die Computer haben wir bei uns ja wie bei Ihnen auch, die haben, glaube ich, Leasing oder 5 Jahre Leasingverträge.
Irgend sowas in der Richtung.
Genau, und was dann passiert, wenn der ausläuft oder so, da habe ich jetzt nichts mitbekommen, aber die laufen natürlich noch. Jetzt ziehen wir natürlich erstmal so um. Ob dann was anderes angedacht ist, da habe ich jetzt nichts mitbekommen. Da lasse ich mich überraschen. Aber einen offiziellen Makerspace, den kriegt man ja von der EU anscheinend nur, wenn man den vorher auch mit einplant in so einen Neubau. Und da durch die Sanierungsgedanken hatten wir da gar keine Chance, so etwas mit einzubringen. Insofern haben wir den Raum
Ich habe
natürlich
von
nicht
vornherein diese zwei EDV-Räume
bekommen.
einfach umtituliert. Klar,
Ne?
von den Zuschussregeln bleibt
Ja.
das
Ja, eben.
EDV, logisch. Aber wie ich sie ausstatte, das liegt beim Landratsamt und das
Ja,
Landratsamt
genau.
muss das nicht nach klassischer Weise machen, nach meinem Kenntnisstand. Das kann man auch anders machen. Zumindest macht es keinen Sinn mehr, diese Standgeräte da reinzustellen. Was soll das?
Nö, also von der Warte auf keinen Fall. Und Meta überlegt ja auch, ob sie das ähnlich machen wie bei Apple, dass man es über ein MDM-System auch Brillen verwalten kann. Das heißt, es wäre tatsächlich möglich, dann auch für den Sachaufwandsträger die zu verwalten. Aber Meta und Datenschutz, das geht alles immer nicht und das ist halt alles das, warum die, glaube ich, auch da das nicht wagen, sondern das halt zum Verleih anbieten. Aber verliehen werden halt Brillen im Rohzustand und der Rohzustand bedeutet, man muss einen privaten Account auf diese Brillen laden und das macht für viele natürlich das absolute Unding da draus. Das heißt, das wird nicht benutzt, weil man da ja auch für sich selbst ein hohes Risiko eingeht. Ich muss dieses Gerät ja an mein Privathandy koppeln. Das wäre mit dem Diensthandy alles kein Thema, aber wenn ich das mit meinem Privatgerät koppel, was weiß ich, was die Schüler damit alles machen und dann ist das alles bei mir auf dem Privatgerät, jede Aufnahme lädt sich rüber. Also ist noch nicht so ganz ausgedacht, glaube ich, aber zumindest die Richtung stimmt schon mal. Also da war ich schon froher Dinge. Weil wie gesagt, in Dillingen kriege ich viel mit und nehme dann auch viel mit und komme dann aber recht ernüchternd heim, wenn man dann sagt, okay, das war toll, das war toll. Ja, leider nicht, das leider auch nicht. Und schauen wir mal in 3, 4 Jahren. Ja, das ist halt dann schade. Und auch diese Bewerbungen für die XR Explorer School, wo man dann sich wirklich auch bewerben kann mit einem Konzept für VR, die scheitert natürlich an der Ausstattung dann auch, an der eigenen. Also ich kann mich ja nicht bewerben. Wir sind toll in dem Bereich, ohne was zu haben in dem Bereich. Das ist jetzt gerade unser Problem. Und so geht es allen Schulen eigentlich im Landkreis, die da motiviert waren, jetzt sich da einzubringen, dass uns einfach die Ausstattung fehlt und die Argumentation bei solchen Bewerbungen. Das habe ich öfters schon gehabt, dass Bewerbungen oder Möglichkeiten zu Bewerbungen kamen, aber mir eigentlich ja nichts liefern konnten, weil uns ja die Ausstattung fehlt, um sie überhaupt erst bewerben zu können. Das fand ich ein bisschen schade an der Stelle. Deswegen, ich bin mal gespannt bei KI. Viele, viele Software werden wir wieder kennenlernen, aber wenn es dann heißt, wie wir die an die Schule kriegen, dann ist ja, dann müsst ihr mit dem Sachaufwandsträger reden. Und er kann natürlich auch nicht auf gut denken, einfach mal alles kaufen. Das ist absolut nachvollziehbar. Alles Steuergeld. Also das kann man nicht machen. Und von daher, ja, bin ich mal echt gespannt, was die uns da erzählen werden. Ich hatte hier noch einen Punkt, als letztes vielleicht noch. Bei uns hat man ja vor kurzem nach einer Möglichkeit für den Bürokratieabbau gefragt. Ich habe da gar nichts mehr mitbekommen, aber ich habe auch gar nicht mehr unseren Schulleiter gefragt, was da jetzt draus geworden ist. Aber was war da jetzt eigentlich die Grundidee und wie konnte das bei einem normalen Lehrer ankommen, der Bürokratieabbau, der ja offensichtlich, ja, hoffentlich sage ich nichts Falsches, aber eine Stunde Mehrarbeit ja auch irgendwie beinhaltet, oder? Ich habe so mehrere Ecken mitbekommen, dass eine Stunde Mehrarbeit durchaus zur Diskussion steht im Ausgleich dafür, dass man uns ein bisschen ja, bürokratische Arbeit abnimmt. Was steckt denn da dahinter?
Also die Idee liegt sicherlich darin, dass man sagt, man will den Beruf attraktiver machen, also dass es daran also auch liegen könnte, wenn man sagt, nach außen hin, mit gewissem Zeug muss ich gar nicht mehr abgeben, das wird anderweitig erledigt. Aber das andere ist natürlich durchaus, und das ist natürlich etwas, was die Berufsverbände definitiv ablehnen, dass die vermeintliche zeitliche Entlastung dann ein Grund dafür ist, mal generell allen eine Unterrichtsstunde mehr draufzuhauen in der UPZ. Das funktioniert nicht, denn es wird nicht gleichermaßen jedem das Gleiche weggenommen an Bürokratie. Man kann das so gar nicht bemessen. Es ist auch dieses rein psychologische Moment bei gewissen bürokratischen Sachen, die einen nerven. Da geht es einem gar nicht mal so sehr um die Zeit, sondern es nervt ganz einfach. Und da fände ich es natürlich schon vernünftig, dass man das eine oder andere hier beseitigt. Aber es darf unter keinen Umständen dazu führen, dass in einem Beruf, speziell bei Gymnasiallehrern auch, wo alle Studien sagen, die Gymnasiallehrer arbeiten am allermeisten von den Lehrern, dass ausgerechnet da dann das Spiel benutzt wird, zu sagen, naja, dann machen wir eure UPZ um eins höher und dafür müsst ihr an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger Bürokratie machen. Das kann es nicht sein.
Ja, also ganz ehrlich, mir ist nichts eingefallen. Also wir wurden ja alle gefragt und so konkret ist mir jetzt, die Sachen, die mir eingefallen wären, waren ja schon von vornherein ausgeschlossen. Es wurde ja gesagt, also Sachen, die Geld kosten, so ungefähr, sind
Es darf nichts
ausgeschlossen.
kosten, ja, genau.
Genau. Oder die Personal ein. Zum Beispiel in Chemie ist es so, wir hatten ja früher, das war am Holbein tatsächlich noch so eine Laborantin, die hat
Hatten
uns
wir hier an
geholfen
der
bei den
Schule auch.
Experimenten. Ja, das war Neuses sicher auch, das kann ich mir vorstellen. Das waren so größere Schulen, da hat man sowas gehabt, die wurde dann nicht mehr finanziert. Das würde uns sehr viel helfen, ne? Ist ja klar.
Also
Aber,
eine
ja.
Laborantin im Bereich der Chemie wäre auf jeden Fall hilfreich. Also im Bereich Chemie eine Laborantin wäre sehr hilfreich. Das kann man auch mit gegebenenfalls mit der Physik verbinden. Da gibt es auch das eine oder andere, wo es zumindest hilfreich wäre, wenn jemand dann aufräumen würde. Aber wir haben auch andere Bereiche natürlich. Wenn wir eine Sekretärin hätten oder einen Sekretär, der nur für die Lehrerseite und ihre Angelegenheiten zuständig ist, dem lege ich die Schulaufgabe hin, dann schaut die Person durch, dass das alles alphabetisch ist und kümmert sich dann darum, dass jene Schüler, die noch nicht abgeliefert haben, das dann tun. Wäre ja eigentlich
Oh
eine ganz
ja,
einfache Geschichte letztendlich.
das wäre was.
Wenn denen ich sage, ich brauche ein Busunternehmen für einen Wandertag, wir wollen da und dorthin, und diese Sekretärin, dieser Sekretär erledigt das für mich. Der kann ja telefonieren zu allen möglichen Zeiten, während ich als Lehrer damit beschäftigt bin, zu unterrichten. Gerade im Vormittag, manche Unternehmen sind am besten vormittags zu erreichen, manche Museen auch und so weiter, da funktioniert nachmittags nichts. Da bin ich mit dem Unterricht beschäftigt, während die Sekretärin, der Sekretär könnte jetzt hergehen und die Busunternehmen abtelefonieren, das Museum zu kontaktieren und so weiter und so fort. Klar muss ich mit diesem Sekretariatspersonal dann auch korrespondieren, das ist schon logisch, aber wenn da jemand ist, der das einigermaßen gut beherrscht, und davon gehe ich aus, dann würde man sich da eine ganze Menge Dinge sparen oder eine Gefährdungsbeurteilung durchführen für so eine Sache, die dann vorbereitet ist. Ich schaue mir das an, nehme das zur Kenntnis, überlege mir, ob mir das taugt, und dann unterschreibe ich es. Das sind vernünftige Geschichten, wo ich wirklich Entlastung haben kann. Aber dann kann ich auf gar keinen Fall hergehen und sagen, nur weil wir euch an dieser und an jener Stelle jetzt entlasten, vor uns, sage ich mal, vor mehr oder weniger einfachen Aufgaben, die aber langweilig sind, deswegen wollen wir euch die UPZ erhöhen. Das geht unter gar keinen Umständen.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, waren ja solche Sachen von vornherein so gut wie ausgeschlossen,
Richtig.
oder?
Alles,
Personalsachen.
was kostet, alles, wo ich Personal benötigen würde, all das ist ausgeschlossen. Und dann bleibt nicht viel, denn wenn ich sage, Gefährdungsbeurteilungen soll es gar nicht mehr geben, nö, geht
Das
nicht.
geht ja.
Ja, über dann an diesen Stellen, wo man durchaus eine Idee hätte, heißt, geht nicht, müssen wir weitermachen. Dann weiß ich nicht mehr, wo ich die Bürokratisierung quasi beenden soll. Das ist mir dann vollkommen schleierhaft. Da habe ich dann nichts mehr.
Naja, genau das war's nämlich.
Was habe ich noch? Ich habe dann im Datenschutz Dinge, wo es dann heißt, da kann man auch nicht verzichten. Ich muss mir jedes meiner Privatgeräte angeben, mit dem ich auch Dienstliches mache. Kaufe ich ein neues, muss ich es gleich wieder angeben. Solches Zeugsel zum Beispiel. Ich brauche theoretisch eine A1-Bescheinigung, wenn ich im EU-Ausland mehr als 7 Tage unterwegs bin. So ein Schmarrn beispielsweise. Ja, das ist aber wahnsinnig wichtig. Das brauchen wir unbedingt. Naja. Wo kann ich es dann wegnehmen?
Ja, das, also ich
Nirgends.
weiß nichts. Also mir ist dann eben auch nichts eingefallen. Mir sind die Sachen, die Sie selber gerade auch gesagt haben, auch eingefallen. Gerade mit der Laborantin, die ich erkannte vom Hohlbein, wäre eine super Sache, aber geht ja nicht. War ja dann gleich, wie ich weitergelesen habe, schon ausgeschlossen. Und deswegen habe ich da auch gar nichts
In dem
jetzt
Bereich
genannt.
der Sozialarbeit, da wäre es auch hilfreich, auch an den Gymnasien jemanden zu haben, wo man gewisse Fälle sozusagen abgeben kann oder noch professioneller bearbeiten lassen kann. Da müsste ich auch wieder Personal haben. Jede Schule einen Schulpsychologen. Das ist ja nicht, bei den Gymnasien stehen wir da recht gut, aber es ist nicht an allen Schulen so gegeben. Jemanden, der Jugendarbeit macht, nicht bloß Schulsozialarbeit, ist auch nicht überall gegeben. Solches Personal braucht es. Da will man nicht ran, weil wir Fachkräftemangel haben. Dann verschließt man die Augen davor und sagt, da ja, kriegt man ja eh nicht das Personal, also wollen wir auch gar nicht, dass die Initiative ergreifen, solches Personal an den Schulen einzusetzen.
Oh je. Ja, da sind wir wieder beim Thema, jammern die Lehrer zu viel? Jammern wir zu viel? War ja auch so ein
Jammert
Thema,
Deutschland
ne?
zu viel, würde ich
Ja.
dann eher argumentieren. Bei uns ist das Glas immer halb leer und nicht halb voll. Ja, mag so sein. Das ist auch der Grund, warum wir versuchen, immer besonders gut zu sein, es immer noch besser zu machen. Das ist der deutsche Perfektionismus. Der hängt damit sicherlich auch zusammen, aber ab und zu wäre es natürlich sicherlich hilfreich, wenn man wieder mit Ruhe und Gelassenheit dran hingeht und auch als Lehrer dann sich immer wieder vor Augen führt, warum man diesen Beruf ergriffen hat. Gerade am Gymnasium auch. Ich kann meine 2 oder vielleicht sogar 3 Fächer leben, ich kann sie jungen Menschen nahe bringen, ich kann ihnen Bildung vermitteln, ich mache was äußerst Nachhaltiges, denn mit dem, was ich ihnen beibringe, was die Kolleginnen und Kollegen ihnen beibringen, werden sie die Probleme der Zukunft lösen, wenn wir schon lange nicht mehr da sind. Und das ist Nachhaltigkeit pur, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist das, worin man in unserem Land einfach noch mehr Geld quasi investieren muss, weil das ist das Nachhaltigste, das ist das, was uns bleibt. Damit lösen wir die jungen Menschen die Probleme dann später. Insofern, wir haben da einen tollen Beruf und dann haben wir ja auch einen Beruf, in dem wir eigentlich jeden Tag in fröhliche Gesichter schauen können und lachen können gemeinsam mit anderen. Und das hat eigentlich nur noch ein Clown im Zirkus, dass er ein Publikum hat, das auch mal mit dem auch mal gemeinsam gelacht werden kann.
Ja, dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Und was für ein Schlusswort. Das fassen wir jetzt mal als Schlusswort.
So war es gedacht. Ich habe um 15 Uhr den nächsten Termin.
Genau, ich habe es im Blick. Ich habe es im Blick. Und danke Ihnen an der Stelle nochmal ganz herzlich für, wow, fast eine Stunde. Ich fand es super. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ging es ähnlich. Und sende damit Grüße und nochmal ein dickes Dankeschön nach Neuses.
Ja, Grüße zurück, auch an Ihre Frau. Alles Gute, Grüße an Herrn Engel. Servus.
Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt.
Bits.